Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wie sehen die alternativen Antriebe der Zukunft aus? Womit werden wir in ein paar Jahren fahren? Diese Frage, die stellen sich die Autofahrer nicht erst seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, denn jetzt drohen ja in Städten Fahrverbote, wenn die Stickoxidgrenzwerte mit anderen Maßnahmen nicht weiter gedrückt werden können. Und wir haben das alle mitgekriegt, betroffen sind vor allem natürlich Dieselfahrzeuge, ältere, aber auch Benzinmotoren mit Partikelfilter. Die kommen nämlich jetzt auch allmählich in den Fokus der deutschen Umwelthilfe. Das klingt dann zwar nach einem schlechten Witz, apropos Witz, da fährt eine Nonne auf der Landstraße mit ihrem Auto und es geht ihr das Benzin aus. Und sie hat aber dummerweise keinen Reservekanister dabei. Was sie aber hat, das ist ein Nachttopf. Und sie sieht in einiger Entfernung eine Tankstelle und dann geht sie da los und dann holt sie da ein bisschen Sprit. Und als sie zurückgeht, füllt sie dann sozusagen in den Tank. Da kommt ein Autofahrer vorbei und dann schüttelt er den Kopf und sagt, gute Schwester, Ihren Glauben möchte ich haben. Viele Automobilhersteller, die werben ja inzwischen jetzt natürlich oder schon seit einiger Zeit mit Umstiegsprämien für Besitzer von alten, schmutzigen Dieseln. Es klingt gar gut, aber worauf soll man eigentlich umsteigen? Womit soll man fahren? Mit Diesel Euro 6D, mit Benzin, mit Erdgas, mit Flüssiggas, mit Strom, mit Wasserstoff. Alle wissen, Benzinmodelle sind beim Verbrauch und bei CO2-Emissionen Nachteil. Bei gasbetriebenen Fahrzeugen ist die Palette noch überschaubar, Brennstoffzelle teuer. Elektroautos kämpfen immer noch mit der Reichweite, mit Lademöglichkeiten. Was ist der Antrieb der Zukunft? Mit welchem Antrieb sind Sie heute Morgen hierher gekommen in den Gottesdienst? Für manche war es vielleicht ein bisschen längerer Weg, für andere ein ganz kurzer. Manche sind heute Morgen zu Fuß gekommen, manche sind mit dem Auto gekommen. Ich weiß nicht, ob jemand mit dem Fahrrad gekommen ist, bei dem Wetter eher nicht. Aber die Frage ist, aus welchem Grund sind Sie heute Morgen jetzt hier? Was hat Sie bewogen, am Pfingstsonntag aufzustehen, Frühstück zu machen, sich zu beeilen, rechtzeitig zum Gottesdienst zu gehen? Mussten Sie sich da sozusagen innerlich einen Ruck geben? Oder war das ein Selbstläufer, weil das einfach dazugehört, der Gottesdienstbesuch? Ohne Antrieb kommen wir nicht vorwärts. Und das ist die Frage, was gibt eigentlich unserem Leben Antrieb? Was treibt uns an, dass wir morgens aufstehen, zur Schule, zur Arbeit gehen oder sonst die Arbeiten des Tages anpacken? Ist es einfach eben die Routine? Oder ist es vielleicht das Pflichtbewusstsein? Oder ist es vielleicht auch die Angst, dass ich etwas verpasse? Oder aber ist es im Alter vielleicht die Sorge, einzurosten und dann irgendwann gar nicht mehr sich aufraffen zu können? Wenn man wissen möchte, wie es sich anfühlt, wenn man so richtig sozusagen angetrieben ist und angetrieben wird, dann findet man bei Astrid Lindgren eine interessante Formulierung. Nämlich, eines der Kinder aus ihrer Familie prägte einen Satz, der wurde dann später auch in einem Buch verewigt. Da sagt der Kleine, ich habe so ein Rennen in den Beinen. Und das wird dann dieser Malin dem Pelle sagen, er wird dann sagen, du hast so ein Rennen in den Beinen. Diesen Ausdruck kennen wir nicht, wir sagen dann vielleicht eher, du hast Hummeln unterm Hintern oder Ameisen unterm Hintern. Du hast so ein Rennen in den Beinen. Ja, das ist die Frage. So ein Rennen in den Beinen, das heißt doch, es ist unmöglich, still zu halten, still zu sitzen. Man muss aufstehen, man muss losgehen, es drängt nach vorwärts. Es drückt, es schiebt. Und so ist es doch, wir Menschen, wir sind Menschen, die getrieben oft sind. Selbst wenn wir nicht zu den Hyperaktiven gehören. Und darum geht es jetzt heute Morgen auch in diesen nächsten Minuten. Denn Paulus spricht genau von so einem Rennen in den Beinen. Und er fragt, wer oder was ist das eigentlich, was uns antreibt? Was ist diese innere Antriebskraft? Was führt dich, was leitet dich, was bewegt dich? Und damit wird deutlich, dass wir alle angetrieben, bewegt werden. Auf jeden Fall. Wenn wir nicht vom Geist Gottes angetrieben werden, dann von irgendetwas anderes. Schauen wir uns mal so ganz kurz an, was uns Menschen antreiben kann. Ich lasse es jetzt bei einer kleinen Auswahl. Was kann uns Menschen antreiben? Es kann uns antreiben die Gier. Vor wenigen Wochen, da lief im ZDF die 6-teilige Serie Bad Banks. Die junge Investmentbankerin, der wird schnell klar, ich muss ständig gucken, dass wir noch mehr Millionen quasi scheffeln, denn nur dann kann ich in diesem Systembank irgendwo auch nach oben kommen und oben bleiben. Das System ist gierig, maßlos, unersättlich. Und diese Serie Bad Banks wollte zeigen, ausgestattet mit ultraschnellen Kommunikationsmitteln verbreitet sich dieser Erreger der Gier in einer rasenden Geschwindigkeit und hat fatale Folgen. Und sagen Sie vielleicht, naja gut, das ist ja eine ganz andere Welt. Das gibt's hier bei uns nicht. Da sind wir nicht davon betroffen. Gut, sicherlich nicht in diesem Ausmaß, aber der Bacillus, dieser Bacillus, ich brauche immer mehr, ich muss immer mehr haben, dieser Bacillus, der grassiert auch bei uns. Die Gier. Was gibt's sonst noch für Antriebe? Zum Beispiel der Antrieb kann sein, diese Angst, ich bekomme nicht genügend Anerkennung und Zuwendung. Haben Sie sich das schon mal überlegt, warum manche Menschen keine gesunden Grenzen kennen und auch nie Nein sagen können? Was treibt die Menschen an? Eine Erklärung kann sein, dass sie vielleicht in ihren ersten Lebensjahren da zu wenig an Wertschätzung, an Wärme, an Liebe, an Geborgenheit erfahren haben. Keine ausreichend enge Bindung hatten. Zur Mutter, zum Vater. Und die Folge ist dann immer diese Unsicherheit. Bin ich eigentlich gut genug? Reicht es, was ich mache und was ich tue? Wann bekomme ich die Anerkennung? Wann bekomme ich mein Lob? Und dann setzt man sich immer mehr unter Druck und sagt, ich muss perfekt sein. Nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich anerkannt und akzeptiert. Gib lieber nach. Wenn man etwas von dir fordert, denn sonst könntest du wieder in Ungnade fallen. Was treibt mich an? Vielleicht diese Sehnsucht, ich möchte wertgeschätzt sein, ich möchte geliebt sein. Und ein letztes Beispiel, was treibt uns an? Es kann aber auch sein, dass uns einfach die Mehrheitsmeinung antreibt. Das, was eben gerade in ist, was man denkt, was man tut, so nach dem schönen Wort, der Mainstream, diese Hauptströmung in unserer Zeit. Und dann gerät man in so einen Sog und dann überlegt man immer, was ich jetzt denke, was ich jetzt erdenke, nicht, aber was ich jetzt sage und was ich tue, entspricht das dem politischen Mainstream? Ist das ethisch korrekt? Kann man überhaupt sowas sagen? Kann man überhaupt so leben? Der Zeitgeist, der beeinflusst uns mehr, als uns lieb ist. Der Zeitgeist im 21. Jahrhundert, der sagt, wie man Partnerschaft lebt, was man tun muss, wie die Kinder zu betreuen sind, was man tun sollte, wenn das Leben keinen Sinn mehr macht, welche Rolle es spielt, in einem weiblichen oder einem männlichen Leib geboren zu sein oder ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Und dieser Geist, dieser Zeitgeist, der spricht zwar viel von Toleranz, aber er ist selber völlig intolerant. Das heißt, er stempelt alle anderen ab. Wer nicht genau so denkt und nicht genau so ist, da wird gesagt, du hast in unserer Gesellschaft hier nichts zu melden und nichts zu sagen. Oder vielleicht ist es auch dieser Geist, der uns ins Ohr flüstert, pass auf, dass du nichts verpasst. Du musst mitnehmen, was geht. Oder auch, du musst gucken, dass du immer informiert bist, dass du immer alles weißt, dass du immer up to date bist. Und dieser Geist, der ist so stark, man will sich ja nicht lächerlich machen, dass man eben oft darauf hört. Will ich ein Getriebener sein von dem, was jedermann treibt? Oder bin ich auch offen für ein alternatives Antriebsmodell? Und genau das ist das, was der Apostel uns vorstellt. Der Paulus stellt uns dieses alternative Antriebsmodell vor. Wir haben vorhin die Lesung gehört aus dem Römerbrief Kapitel 8. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Welche der Geist Gottes treibt? Es kommt ein kleiner lebenspraktischer Tipp, bevor ich noch darauf eingehe. Wenn Sie vorhaben, sich ein neues Fahrrad zu kaufen, und Sie sind jetzt einmal aus finanziellen Gründen nicht abgeneigt, ein Elektrofahrrad zu kaufen, und Sie gehen dann in ein Fachgeschäft und Sie fahren eine Runde mit dem Elektrobike, dann sage ich Ihnen, mit welchem Fahrrad Sie nachher rausgehen. Weil Sie auf einmal merken, jetzt ist nicht nur meine eigene Kraft, sondern jetzt gibt es noch eine zweite Kraft. Nicht nur die Kraft in den Beinen, sondern auch noch von diesem Motor. Und gemeinsam schaffen wir das. Welche der Geist Gottes treibt, das ist dieser alternative Antrieb, den der Paulus uns vorschreibt und sagt, das könnt ihr erleben, das könnt ihr erfahren. Und deswegen in aller Kürze 6 Folgen, die es hat, wenn dieser Heilige Geist, wenn der unser Antrieb ist. Die erste Folge ist, wir bekommen einen freien Zugang zum Vater. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern einen kindlichen Geist, der ruft, Abba, lieber Vater. Wir bekommen freien Zugang zum Vater. Und das heißt, wenn dieser Heilige Geist in uns Raum nimmt, in unserem Leben, dann ist das Erste nicht dieses Antriebs, dass wir jetzt noch aktiver werden, noch mehr machen, noch mehr tun, sondern dann ist dieser erste Impuls ein Ausruf, ein schlichter Ausruf und zugleich ein Bekenntnis, nämlich Abba, lieber Vater im Himmel. Abba, das ist ursprünglich keine schwedische Popband, sondern das ist das aramäische Wort für Papa. Kein strenges Herr Vater, kein liturgisches allmächtiger Vater, sondern einfach wie ein Kind spricht Papa. Und das ist die Frage, können Sie sich selber überlegen, geht uns, geht Ihnen, geht dir das auch so über die Lippen zu Gott Papa zu sagen? Oder ist Gott eher so eine undefinierbare Macht, so irgendein anonymer Weltengeist? Söhne und Töchter, die sagen Papa, weil sie wissen, ich habe jederzeit Zugang zu ihm. Wir dürfen uns bei ihm melden, mit kindlichem Vertrauen. Und das ist übrigens diese Anrede, Papa ist jetzt nicht nur sozusagen die Anrede von kleinen Kindern, sondern auch von Erwachsenen. die zu ihren Eltern, die zum Vater Papa sagen. Und wenn uns dieser Geist Gottes erfüllt und treibt, dann erkenne ich, Gott ist mein Vater, mein liebender Vater im Himmel. Und er meint es gut mit mir und ich bin sein geliebtes Kind. Wir bekommen freien Zugang zum Vater. Das Zweite, wir bekommen die Gewissheit, zu Gott zu gehören. Der Heilige Geist schenkt uns eine unverschämte Gewissheit. Paulus sagt, dieser Geist Gottes gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, dass wir wissen, ja, über den Familienstand ist entschieden. Die Gotteskindschaft ist verbrieft. Der Heilige Geist schenkt diese Gewissheit ins Herz, dass ich weiß, jawohl, ich bin und ich bleibe ein Kind dieses Vaters im Himmel. Und nichts und niemand kann mich davon trennen, niemand aus der Hand reißen. Man hat früher das mit dem Wort oft benutzt oder hat das Wort verwendet, Heilsgewissheit. Die Eltern werden das noch kennen. Heilsgewissheit, das ist nicht irgend so ein warmes Gefühl. Das ist aber auch nicht nur eine Frage der Stimmung. Sondern ganz egal, ob wir eher Bauchmenschen sind oder eher Kopfmenschen sind. Der Heilige Geist bewirkt in uns, in unserem Inneren sozusagen eine tiefe Ruhe und Gewissheit. Ich gehöre zu Gott. Durch Jesus bin ich ein Kind Gottes geworden. Und das können Sie sich fragen, hast du diese Gewissheit, dass du weißt, jawohl, ich bin ein Kind Gottes durch Jesus. Und wenn nicht, dann kannst du darum beten und sagen, ich will das auch erfahren. Ich will das erfahren. Jesus, lass mich das erfahren. Begegne mir. Lass mich erfahren, dass ich ein Kind Gottes bin. Wir bekommen die Gewissheit, zu Gott zu gehören. Das Dritte, wir erleben die Freiheit der Kinder Gottes. Ja, Paulus sagt, wenn der Geist in euch wirkt, dann seid ihr nicht mehr Sklaven, dann müsst ihr nicht mehr buckeln und pausenlos schuften und es allen recht machen. Und das ist ein großer Lichtblick für alle die, die unter zu vielen Erwartungen schier vielleicht zusammenbrechen. Und wenn viele Erwartungen da sind und viele Aufgaben, dann ist es nicht nur sozusagen eine Frage von guter Terminplanung, sondern von dieser inneren Freiheit, einfach das auch zu wissen, ich bin kein Sklave. Ich bin kein Sklave der Familie. Ich bin nicht der Sklave meines Chefs, meiner Firma. Ich bin nicht der Sklave der Leute, die alles Mögliche von mir erwarten. Selbst in der Gemeinde. Ich bin nicht der Sklave der Gemeinde. Ich bin nicht der Sklave meines Hauskreises. Ich bin nicht der Sklave meiner Gruppe. Sondern ich darf auch mal Halt sagen und Stopp sagen und Nein sagen. Und ich muss nicht immer allem nachgeben, ja sagen. Wir erleben die Freiheit der Kinder Gottes. Das Vierte, wir erfahren positive Lebensveränderungen. Wenn dieser Heilige Geist in uns wirkt, dann gibt es insofern eine Veränderung, dass sich auf einmal die Prioritätenliste verändert. Dass auf einmal Dinge wichtig werden, die früher völlig unwichtig waren und umgekehrt. Denn jetzt wird es auf einmal so sein, dass ich das, was wir im Vater unser beten, von Herzen wünsche. Dein Reich komme, Gott. Dein Wille geschehe. Dass ich mir das sehne, dass Gott wirksam wird in meinem Umfeld. Dass das Gute, Erstrebenswerte, Lebensförderliche, das Frohe, dass ich das herbeisehne von ganzem Herzen. Und dann wird aber auch dieser Geist sozusagen in uns helfen zu ändern. Dann wird er sagen, schau mal, in deinem Leben, da gibt es so ein paar Baustellen. Die gehen wir jetzt gemeinsam an, da gibt es Veränderungen. Ich gebe dir die Kraft dazu, ich helfe dir. Da muss auch manches ausgemistet werden, rausfliegen, ich helfe dir. Wir erfahren positive Lebensveränderungen. Unser ganzes Leben lang wird diese Veränderung weitergehen. Durch den Heiligen Geist. Und fünftens, der Heilige Geist, dieser Antrieb, wir entwickeln Mitgefühl. Der Heilige Geist macht uns fähig zum Mitfühlen und Mitleiden. Und der Apostel Paulus, der schreibt eine ganze Menge über das Leiden. Und damit bremst er auch eine schwärmerische Vorstellung. Es gibt ja auch in der Christenheit so bestimmte Gruppierungen, die sagen, wenn der Heilige Geist wirkt und wenn du erfüllt bist mit dem Geist, ja, dann wirst du sozusagen über der Realität schweben. Dann wird dich alles gar nicht mehr berühren, dann hast du keine Probleme mehr, keine Schwierigkeiten mehr, dann bist du schon in einem Zwischenzustand zum Himmel. Paulus sagt, nein, du bist hier in dieser Welt, solange du in dieser Welt bist. Und da gibt's Probleme, und da gibt's Schmerzen, und da gibt's Krankheiten, und da gibt's Dinge, die man nicht versteht, und wir leiden. Und wir leiden auch mit Christus, und er ist an unserer Seite. Und das klingt jetzt nicht gerade verlockend, aber mit diesem Leiden ist jetzt nicht nur gemeint, sozusagen, dass wir jetzt leiden, ganz persönlich, seelisch, physisch, wie auch immer, sondern, dass wir, wenn es heißt, mit Christus mitleiden, dann heißt es auch, dass wir auch ein Stück weit mitleiden mit dem Elend in dieser Welt. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das äußere Elend, wo es Menschen schlecht geht und wo sie unterdrückt werden, was auch immer, dass uns das nicht gleichgültig ist. Aber auch dieses Mitleiden, dass so viele Menschen überhaupt nichts nach Gott fragen. Denn das ist das, was von Jesus ganz oft erzählt wird. Zum einen wird erzählt, dass es ihm ja wehgetan hat, wo er gesehen hat, wie die Menschen sozusagen gelitten haben, auch teilweise körperlich. Aber er hat immer wieder wird erzählt, dass er gelitten hat, wo er gemerkt hat, sie wollen eigentlich nicht auf das hören, was ich ihnen sage. Es wird erzählt, dass er einmal stand auf dem Berg und auf Jerusalem geschaut hat und dass er geweint hat über Jerusalem, weil er gesagt hat, ich habe euch sammeln wollen zu Gott, aber ihr habt nicht gewollt. Und das ist das, dieses Leiden, dass so viele Menschen einfach überall ihr Glück suchen, überall die Hilfe suchen, aber nicht da, wo es die Hilfe gibt, bei Gott, bei Jesus. Und dass uns auch das mit er sozusagen unser Herz bewegt. Und dass wir mitleiden und beten, dass sich da was ändert und dass Menschen das erkennen. Und schließlich, sechstens, wir haben Hoffnung. Schließlich schenkt der Heilige Geist uns eine Perspektive, dass er deutlich macht, wenn ihr Kinder seid Gottes, dann seid ihr auch Erben Gottes, Miterben Christi, sagt er. Und das Beste wartet noch auf uns. Denn in dieser Welt ist auch das Allerschönste, was es in dieser Welt gibt, ist immer bruchstückhaft. Immer gibt's irgendwo, sage ich mal, so ein Haar in der Suppe. Immer ist irgendwo was nicht ganz hundertprozentig. Und vor allem alles ist vorläufig. Alles hat irgendwann ein Verfallsdatum. Aber im Himmel, da wird alles vollkommen sein. Da wird alles perfekt sein. Da wird alles unüberbietbar gut sein, unüberbietbar schön sein. Wir haben Hoffnung. Und so komme ich zum Schluss. Der Heilige Geist, er ist der alternative Antrieb. Denn getrieben von diesem Geist Gottes heißt es, wir haben freien Zugang zum Vater. Wir dürfen zum Vater sagen, Abba, lieber Vater. Wir haben diese unverschämte Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann entdecken wir die neu geschenkte Freiheit, dass wir nicht Knechte sind und Sklaven von anderen, sondern die Kinder, die Söhne und Töchter Gottes. Und dieser Geist zum anderen, er schenkt Veränderung, allmähliche Veränderung in unserem Leben. Er macht uns fähig zum Mitfühlen, zum Mitleiden. Und er schenkt uns diese gelassene Perspektive eines Menschen, der weiß, das Beste hat er noch vor sich. Liebe Gemeinde, wieder einmal stehen wir vor dieser Frage, will ich das? Die Frage lautet nicht, ob wir von etwas oder von jemand angetrieben werden wollen. Wir werden von irgendetwas oder jemand angetrieben. Die Frage ist nur die, von welchem Antrieb wollen wir uns bewegen lassen? Wollen Sie, willst du, dass der Vater, Jesus, der Heilige Geist, dieser Antrieb ist? Dieser Geist Gottes, der zwingt sich uns nicht auf. Aber er bietet sich an und heute fragt er aufs Neue, möchtest du so ein Leben führen? Ein Leben führen unter dieser liebevollen, unter dieser starken Hand von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wenn ja, dann öffne ihm dein Herz und lade ihn ein. Und das kannst du tun in einem Gebet, in einem gesungenen Gebet. Wir werden es gleich singen. Ich sage jetzt schon mal diesen Vers, der heißt so, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Und lass uns deine Wohnung sein. O komm, du Herzenssonne. Und alle vom Geist Bewegten sagen Amen.